Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben Paul Schobel da, einen ganz ehrenwerten Kollegen. Und wir freuen uns heute sehr auf das Gespräch. Ich glaube, du hast uns viel zu erzählen. Wir werden natürlich gleich wie immer auch eine kleine Vorstellung machen, auch wenn es natürlich auch in der Hauptsache heute um dich geht, aber da werden wir natürlich trotzdem mit starten. Aber ich gehe sehr stark davon aus, der Peter hat wieder eine Kleinigkeit für unser Intro vorbereitet.
Ja, aber heute kein Trivia, wo ich einfach nur was erzähle, sondern eigentlich habe ich eine Frage mitgebracht. Es gibt einen Grund, warum wir Paul eingeladen haben. Du hast eine Medaille bekommen von der Gewerkschaft, die Hans-Böckler-Medaille, ist die höchste Auszeichnung, die die Gewerkschaft vergibt. Und da habe ich gedacht, das wäre vielleicht auch ganz gut, bevor wir über dich reden, mal zu fragen, wer war dieser Böckler eigentlich? Und da kann ich euch beide jetzt einfach ein bisschen testen, auf den Zahn fühlen. Was wisst ihr denn eigentlich über die Biografie von dem guten Mann? Ich kann mal anfangen. 1875 geboren. Was könnt ihr rekonstruieren? Ich versuche dann zu ergänzen. Ich hoffe, ich habe genügend mitgebracht und ihr, vielleicht erzählt ihr auch gleich alles, was ich weiß.
Also ich weiß auf jeden Fall, nach hinten raus hatte er, glaube ich, der Mann hatte, glaube ich, immer relativ volles Haar. Ich glaube, das ist die Büste, die bei uns im Foyer steht, ist da nur etwas ungünstig. Die lässt ihn so ein bisschen kahl aussehen, aber ich wollte gerade sagen, der hat so ein bisschen meine Frisur am Ende bekommen, aber das ist völlig falsch. Insofern, bevor ich noch mehr...
Volles wallendes Haar.
Genau, bevor ich noch mehr Unfug erzähle. Paul, was fällt dir denn zu Hans Böckler ein?
Der große Vorsitzende des DGB in der Nachkriegszeit, was um Wiederaufbau ging und vor allem um die Vision einer Einheitsgewerkschaft. Und also ich kenne einige Stimmen aus der Zeit, wo es darum ging, wir haben den Krieg verloren. In der Weimarer Zeit haben wir uns bloß gegenseitig beharrt, eben die Richtungsgewerkschaften. Und es geht darum, wenn wir Arbeiterschaft voranbringen wollen, gelingt es nur über die Einheit. Und da war er einer der großen Matadore.
Implizit hast du es damit gesagt, erster Vorsitzender des DGB nach dem Krieg. Ich habe noch ein bisschen vor dem Krieg geschaut, weil ich kannte auch sozusagen seine Biografie, die für den DGB eben prägend ist. Nach dem Krieg hatte er aber tatsächlich auch relativ wenig Ahnung, was eigentlich sein Leben angeht. Also er kommt aus relativ einfachen Verhältnissen. Seine Mutter war Wäscherin. Sein Vater habe ich schon wieder vergessen, hat allerdings auch keine so prägende Rolle gespielt, weil als er 13 Jahre alt war, ist sein Vater gestorben. Und er hat dann die Schule abgebrochen, um Geld zu verdienen für die Familie. Er hat auch Geschwister gehabt und hat dann eine Ausbildung gemacht als Gold- und Silberklopfer. Ich habe das gar nicht mehr genau recherchiert, was das eigentlich für eine Tätigkeit ist. Ist darüber dann zur Metallgewerkschaft gegangen und hat da relativ schnell dann Funktionen übernommen. Erst ehrenamtlich, wie das heute ja noch ein klassischer Gang in die Gewerkschaft ist. Und von da aus dann verschiedene Funktionen übernommen in der Gewerkschaft und auch in der SPD. Und hat dann seinen Kriegsdienst geleistet und ist dann tatsächlich darüber auch im Ersten Weltkrieg eingezogen worden, hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, schwer verletzt worden, auch da sehr klassisch, hat dann tatsächlich während dem Krieg Gewerkschaftsarbeit auch wieder übernommen bis 1918. In der Weimarer Zeit dann nochmal weiter Gewerkschaftskarriere gemacht und dann während dem Dritten Reich, habe ich jetzt relativ wenig recherchiert tatsächlich, war auf jeden Fall, hatte Kontakt mit verschiedenen Widerstandsgruppen und ist deswegen untergetaucht, als das Attentat gegen Hitler gescheitert ist. Ich glaube, das ist das Stauffenberg-Attentat gewesen, wo es da ging mit der Widerstandsgruppe. Er hatte lose Kontakt gehabt, aber hat da offensichtlich entschlossen, dann ist es Zeit unterzutauchen. Und dann schließt sozusagen die Zeit an, wo die Quellenlage dann sehr klar ist, weil da ist er dann eben Vorsitzender des DGB geworden und deswegen gibt es heute die Medaille. Das heute als kurze Einblick in die Geschichte der Gewerkschaften. Und
dann geht's jetzt ins Intro und dann sprechen wir mit Paul Schobel.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir sind sehr gespannt darauf, heute mit Paul Schobel zu sprechen. Und ich würde mal sagen, Paul, stell dich doch mal in aller Kürze vor. Wir sprechen dann ja noch weiter über dich.
Ich komme aus ganz kleinen ländlichen Verhältnissen im Kreis Rottweil. Katholisch geprägt. Der Pfarrer hat mich in der Grundschule dann beäugt und für würdig befunden, ins Gymnasium zu gehen. Bin dann in Rottweil zusammen mit Erwin Teufel im Albertus-Magnus-Gymnasium, so heißt es heute, die Schulbank gedrückt. Und dort hat das Abitur gemacht, 58. Und natürlich war die Erwartung im Dorf und auch von meinen Eltern so, dass ich das geistige Amt anstrebe. Ich war mir sehr unsicher. Aber dachte einfach mal, lass mich ein auf Theologie. Theologiestudium in Tübingen. Tübingen bekannt, ja, durch eine sehr kritische Bibelexegese vor allem. Und Universität, Fakultät, die durchaus weltoffen geprägt war. Das hat stark dann auch, glaube ich, meine spätere Zukunft mitgestaltet und geprägt. In Innsbruck hatte ich ein Auswärtssemester eingelegt und dort Karl Rahner gehört, ein großer katholischer Theologe, der im Konzil dann eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, und bin dann zum Priester geweiht worden 1963, hatte letztes Jahr das 60-Jährige. Und bin also ganz normal den Werdegang gegangen, sozusagen vom Pfarrersfließband geputzt und wurde dann Vikar in Böblingen. Das war eben schon eine wichtige Station, weil ich da konfrontiert war mit Daimler und dieser aufstrebenden IT-Industrie damals in den 60er Jahren im Raum Böblingen. Kam noch ein Jahr nach Wasseralfingen, ganz katholisches Milieu, aber trotzdem unglaublich industrialisiert durch die Schwerindustrie, Hüttenwerke. Ich habe heute noch den Hammer, den Schmiedehammer im Kopf, der jede Nacht ja durchgehämmert hat bei Alfing und so. Das hat mich dann stark auf Arbeitswelt verwiesen, denn ich kannte Arbeitswelt so gut wie nicht. Außer im Dorf, wo die wenigen Arbeiter, die nach Rotwell und Schwenningen gependelt sind zur Uhrenindustrie, das waren die Outsider im Dorf, ja. Die wählen SPD und gehen nicht in die Kirche, ja. So viel hatte ich wahrgenommen. Und dann kam aber mein, sage ich, Schlüsselerlebnis. Ich wurde 1965 ernannt zum hauptamtlichen Kaplan der christlichen Arbeiterjugend. Das war christliche Arbeiterjugendbewegung, die aus Belgien über Frankreich den Weg zu uns gefunden hat. Die Entstehung in Deutschland ging zurück auf Zwangsarbeiter. Französische Aktivisten, Vorkämpfer haben wir damals gesagt, die hier als Zwangsarbeiter tätig waren. Und das blieben also Kontakte hängen. Und so hat sich die christliche Arbeiterjugend gebildet. Eine sehr politische Organisation, die vor allem international groß verankert war in Lateinamerika. Als wir kannten Theologie der Befreiung und all die Reizthemen später, schon damals sehr, sehr früh.
Darf ich da schon einhaken? Ja. Weil das klingt für mich spannend und kann ich erstmal gar nicht nachvollziehen. Also französische Zwangsarbeiter, die selber tätig waren in Frankreich, in dieser christlichen Arbeiterjugend.
Die hier nach Deutschland
die nach
verschleppt
dem
worden sind.
Okay,
ja.
Aber sind
noch
die
während dem Krieg. Noch während dem Krieg. Und hier in Deutschland gab es dann erste Kontakte ja, mit deutschen Jugendlichen.
Sind die nach dem Krieg hier geblieben und dann sind die Kontakte entstanden? Oder haben die tatsächlich Kontakte geknüpft mit deutschen Jugendlichen in ihrer Zeit?
In ihrer Zeit als Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene auch, gab es also einfach Kontakte. Und die wurden dann nach dem Krieg weitergesponnen. Ja. Ludwigshafen war so der Ort, wo so die ersten Gründungen erfolgt sind. Und christliche Arbeiterjugend sieht also ihren Ort eben am Ort der Arbeit selber. Wir haben gelernt, die Bibel nochmal ganz anders zu lesen, also politische Botschaft. Also die Jugendlichen haben gemerkt, das ist ja unser Ding, was hier zu lesen ist, ja. Und der Jesus ist einer von uns eigentlich. Und ich als Kaplan, hat man damals gesagt, musste mich zurückhalten, da gibt's ganz strenge Regularien. Nur zuhören, nur dabei sein, keine Exegese verbraten, sondern die sollen den Kern einer Evangelienstelle, einer Schriftstelle selber dann auf sich wirken lassen. Wir sind dann natürlich im Laufe der Zeit erst auch in den Betrieben dann sichtbar geworden, wirksam geworden. Damals war es so, dass hier bei uns in unseren Zonen im Württembergischen nur wenig Kontakte zur Gewerkschaft da waren. Das hing mit diesem elenden Gewerkschaftsstreit zusammen, dass 1952, glaube ich, die christliche Gewerkschaft noch einmal wieder gegründet worden ist. Und da gab es leider Gottes Tendenzen, die nun die katholische Arbeitnehmerbewegung als großen Verband und die kleine christliche Arbeiterjugend in die Richtung transportieren wollten, ja. Also in meiner Zeit, wo ich hauptamtlich war, das war vom Jahr 1965 bis 1972, war ich eigentlich Bender der Erste, der Fühlung aufgenommen hat zum DGB. Und seitdem bin ich mit Walter Richter befreundet, der hier Jugendsekretär im DGB war. Eine völlige Fremdheit, ja, man war sich gar nicht bekannt.
Ja, tatsächlich auch ein Amtsvorgänger von mir. Ich war auch, auch Bezirksjugendsekretär, acht Jahre lang. Ja, und da haben wir auch irgendwann festgestellt, ich weiß nicht, ob es das Gerücht ist, das umgeht, aber es heißt immer, er hätte wohl mal den Duschraum auf dem Camp Makelfingen gefliest.
Ja, stimmt, ja. Das wurde immer wieder
genau. Genau, ja. Aber was ich spannend finde, ist das, was du gerade angesprochen hast, dass dann ja unter anderem du dafür eingetreten bist, dass gerade der KAB in die Richtung DGB geht. Das sind ja, sagen wir mal, Weichenstellungen, die bis heute nachziehen. Ja, also für mich ist es völlig selbstverständlich, zum Beispiel in Göppingen, wo ich zuständig bin, dass ich mit dem KAB ein sehr gutes Verhältnis habe. Ist ja sozusagen spannend, dass da Entscheidungen, die ihr in den 60ern getroffen habt, also noch heute sozusagen nachwirken auf die Strukturen.
Ja, absolut. Denn das Ganze war schon ein ziemlich strammer Belagerungsring in der katholischen Arbeitnehmerbewegung, CDU und vor allem CGB. Also damit hatte ich noch schwer zu kämpfen, gell? Und ein großes Misstrauen auch der KAB. Aber dann kam da wirklich also ein epochaler Wechsel, ja. Und inzwischen ist ganz klar, wo wir verortet sind. Aber das waren so die Kämpfe noch in den 60er, in die 70er Jahre hinein. Mich hat dann ganz stark geprägt einfach der Umgang mit jungen Arbeiterinnen und Arbeitern, Azubis. Wir waren dann schon sehr aktiv beteiligt in der Durchsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes, wo Donani damals ja zurücktreten musste, also wo der Azubi geboren wurde vom Lehrling und all die Dinge. Und wir waren auch damals schon in den Kasernen ein Stück weit aktiv. Weil unsere Leute ja in den Kasernen sind, haben auch Wehrpflichtige betreut. Und ich kann mich gut erinnern, ich wurde zum ersten Mal polizeilich vernommen, ja, im Zusammenhang mit dem Kampf um dieses Gesetz, das die Wehrpflichtigen finanziell besser ausstattet. Ich habe den Fachnamen vergessen. Es war auch ein ganz großer politischer Kampf, bis sie besser ausgestattet wurden, um Familie zu gründen, eine eigene Wohnung mieten zu können und derlei Dinge mehr. Also so ist die christliche Arbeiterjugend dann mehr und mehr politisiert worden. Und die 68er gingen natürlich nicht spurlos an uns vorbei. Also hier im Stuttgarter Tübinger Großraum war es so, dass 1970 zum ersten Mal Tübinger, ja, also Unruhen übergesprungen sind auf Arbeiterjugend. Das kann man schon so sagen, ja.
Da warst du ja auch schon an der Schnittstelle tätig, wenn ich das richtig überblicke, insofern, weil dann natürlich die Friedensbewegung dann auch eine Rolle spielt, in der du ja auch sehr aktiv warst.
Das hängt damit zusammen, dass ich plötzlich ein Dekret vom Bischof bekam. Wir beauftragen sie zusätzlich zur christlichen Arbeiterjugend mit der Beratung der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Denn bei uns mehren sich Stimmen oder melden sich immer mehr junge Männer, die angeblich aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigern. Und das war, also in diesem Zuge hat es mich in die Friedensbewegung hineingezogen, absolut. Und das war noch heißer wie die Arbeiterjugendgeschichte, wurde vom Verfassungsschutz bespitzelt, vom MAD, Militärischer Abschirmdienst, wurde beobachtet und weiß genau, habe also gute Belege dafür abgehört und derlei Dinge mehr. So politisch war das, dass jetzt die katholische Kirche auch in die Christenschweiger-Beratung einsteigt. Die Evangelischen haben das ja schon gemacht seit der Wiederbewaffnung 1957 und jetzt die auch noch, ja. CDU, nein. Das war eine ganz tiefe Prägung, die mich jetzt wieder einholt. Ich bin jetzt momentan mehr in der Friedensarbeit tätig wie in der Arbeitswelt eigentlich, ja.
Ja, vielleicht für alle, die uns zuhören oder zuschauen und mit Wehrdienst nicht so viel anfangen können. Es mussten ja tatsächlich viele Jahrzehnte lang alle jungen Männer, also ich glaube, anfangs war das noch ziemlich lange, nach hinten raus war es, glaube ich, noch ein Jahr, Grundausbildung bei der Bundeswehr machen. Auch ich lief auch gerade noch so in die letzten Jahrgänge rein, die noch gemustert wurden. Und auch ich habe damals dann natürlich den Kriegsdienst verweigert und wollte auch sehr gezielt dann tatsächlich den Ersatzdienst machen. Aber auch ich musste halt noch ein Schreiben auflegen, wo ich meine Gewissensgründe darlege, warum ich keinen Dienst an der Waffe leisten möchte. Also das war ja schon eine sehr spannende Sache, muss man sagen. Und
Aber kein Prüfungsausschuss mehr.
Nee, sowas gab es da, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr. Wahrscheinlich.
Jeder machen, was er will. An der freiheitlich-demokratischen Grundordnung,
versteht sich. Also tatsächlich war das ja zu der Zeit, wo ich dann da dran war, schon in dem Sinne sehr locker. Da wurden auch nur noch wirklich eigentlich ein Bruchteil, glaube ich, meiner Altersgenossen wurden da tatsächlich auch einberufen. Insofern, ich hätte es wahrscheinlich auch drauf ankommen lassen können, ob ich dann tatsächlich eingezogen werde. Aber ich wollte halt tatsächlich sehr gezielt den Zivildienst machen, weil ich eigentlich damals auch in eine pädagogische Richtung gehen wollte. Das ist es dann am Ende nicht geworden, aber es war trotzdem auch eine sehr interessante Zeit, das mal zu machen.
Ich fand ganz spannend, dass ich sozusagen aus jetzt der politischen Richtung, aus der ich komme, also dass ich von vielen Marxisten, die sozusagen ein bisschen jünger sind als du, also so 20 Jahre jünger etwa, die Geschichte kennen, dass die katholische Kirche gerade hier im Umfeld Stuttgart für sie relativ wichtig war, weil die verweigern wollten, jetzt war allerdings Marxist zu sein kein Gewissensgrund. Und da hat die katholische Kirche eine sehr rühmliche Rolle gespielt, weil da gab es wohl mehr als nur eine Person, die ihnen da die sehr generöse Möglichkeit gegeben hat, ihn auszustellen, ja, ist ein aktives Gemeindemitglied und sozusagen bringt sich sehr ein, wo ihn also sozusagen sich schnell rumgesprochen hatte, wenn man im Kreis Stuttgart sozusagen keine Lust hatte, für Volk und Vaterland seinen Kopf hinzuhalten, dann gibt es da sozusagen Möglichkeiten. Das finde ich sehr spannend, weil das so Verbindungslinien sind, die man sich heute vielleicht eher schwieriger vorstellen kann, dass es da durchaus Verbindungen gab, bei allem, was einen dann trennt.
Ja, ich hatte ein Beratungsteam aufgebaut mit Seelsorgern, Seelsorgerinnen, die dann zusammen mit mir eben die Antragsteller beraten haben. Ich war dann mindestens 200 Mal vor diesen Ausschüssen, diese Prüfungsausschüsse. Das war eine harte Kiste und da flossen viele Tränen, wenn die Sache verloren ging. Dann ging es in Widerspruch. Ich habe dann welche im Gefängnis besucht, die dann wegen befestigter Verweigerung dann eingesperrt wurden. Also wichtige Erfahrungen, die sich bei mir dann vermischt haben mit den Erfahrungen aus der Arbeitswelt. Mhm. Ähnliche Zwänge, ja, was da abging mit den jungen Menschen und vor allem auch international. Unsere brasilianischen Freunde waren unter der Junta alle inhaftiert, also der ganze Vorstand der CAJ war inhaftiert. Wir haben hier in Stuttgart eine große Friedenskundgebung gemacht, also Protestkundgebung, die ich angeleitet habe, wo dem Konsul dann eine Botschaft überreicht worden ist. Also solche Dinge waren Ende der 60er Jahre, 70er Jahre dann der Fall.
Das ist spannend, nur weil du es auch ansprichst. Ich glaube, die Leute sind ja teilweise dann auch im Militärgefängnis gelandet, also gar nicht in den regulären Gefängnissen, sondern gerade in den Gefängnissen vom Militär. Und da, ich habe Joachim Puhn mal kennengelernt, das war damals, war er, glaube ich, KPDML-Mitglied oder so, irgendeine der K-Gruppen, ist dann später in Freiburg so ein Gründungsmitglied im Umfeld des Saira Verlags geworden. Und der hat ja auf jeden Fall erzählt, dass er auch relativ lange, also ich glaube über ein Jahr in einem dieser Gefängnisse dann saß, wegen Wehrdienstverweigerung und gemeint hat, so schlecht war das gar nicht, weil er relativ schnell einen der Wärter agitiert hatte und dann dadurch die Möglichkeit hatte, an Bücher ranzukommen und im Austausch stand, also weil man dann so Nachrichten rausschmuggeln könnte. Also sozusagen viel, was heute relativ unvorstellbar ist, dass man so eine, sagen wir mal, Massenwirksamkeit mit solchen Bewegungen hat, dass der Wärter einem jetzt nicht erstmal als jemand vorkommt, das ist jetzt der ganz andere, sondern selbst da sozusagen noch Austausch existiert und das nur als Anekdote. Also ihr habt damals eine gewisse Breitenwirksamkeit gehabt.
Ja. Ging dann so weiter, dass ich gewählt wurde als Bundeskaplan für die christliche Arbeiterjugend. Dazu musste der Bischof seine Zustimmung geben, auch die Bischofskonferenz, war alles klar. Musste gewählt werden, war auch klar. Aber dann ist die Ernennung durch die Bischofskonferenz ausgeblieben. Ohne dass eine Begründung war. Ich habe auch im Nachgang nie was recherchieren können, so halten die das dicht. Aber es ist relativ klar, die haben die Regelanfrage gemacht. Es war die Zeit der Regelanfrage und da war ich längst mit dem Verfassungsschutz bekannt. Und dann wurde im letzten Moment geblockt. Ich war dann ein halbes Jahr völlig, also auf mich selber allein gestellt, mehr oder weniger. Mein Nachfolger im Jugendhaus in Werner war schon da. Und da kam eine Kampagne zustande, wir hauen dich jetzt raus. Die ging von Pfarrern aus. Pfarrer, die berührt waren von Arbeitswelt und immer wieder neu gesagt haben, wir kommen nicht durch. Irgendwo klemmt's. Wir brauchen einen, der da mal ein bisschen Spur legt. Ne? Und jetzt hauen wir dich frei. Und das ging sehr gewaltsam her in Rottenburg dann beim Bischof. Die hatten mich ja eh schon beurlaubt für die Bundessache, dass sie es durchgesetzt haben. Der wird jetzt Betriebsversorger und Spurenleser, wie denn sowas gehen kann. Und auf den Deal habe ich mich eingelassen.
Also das gab es vor dir noch nicht, diese ganze Institution der Betriebsseelsorge?
Als Institution in dem Sinne nicht. Es gab aber einen Beauftragten auf diözesaner Ebene, der die Arbeitswelt im Auge hatte. Mit dem hatte ich dann schon natürlich intensive Beziehungen. Und der Akt ist gelungen, ich wurde dann freigestellt. Wenn nicht, wäre mein Weg schon vorgezeichnet gewesen als Arbeiterpriester. Da gab es ganz wenige in Deutschland, die nach französischem Modell eben ganz als Arbeiter anheuern und nicht mehr von der Kirche bezahlt werden. und als Priester in der Arbeitswelt, die französische Arbeiterpriesterbewegung. Da gab es einen kleinen Ableger in Deutschland und da war ich auf der Spur, schon in die Richtung zu gehen. Und dann haben sie zugestimmt und Böblingen hat sich dann nahegelegt, der Pfarrer hat sich für mich eingesetzt und ich kannte es als Vikar und natürlich Daimler, IBM jetzt, HP, also schon die großen Namen, die großen Player. Und so habe ich dann 1973 im Januar in Böblingen begonnen. Ich bin dann gleich zum Daimler, habe dort 2 Monate gearbeitet im Band, insgesamt 3 Mal. Aber es ging ganz sperrig her. Das zweite Mal wollten sie mich nicht mehr reinlassen, war schon bekannt. Und das dritte Mal war ein Gewaltakt mit dem Vorstand auch hier in Stuttgart.
Also es ist spannend, dass du überhaupt noch ein zweites Mal reingekommen bist, weil sozusagen, das kenne ich jetzt auch wieder von den ganzen K-Krüpplern oder Ex-K-Krüpplern, dass es ja explizite schwarze Listen gab, also die man nicht gesehen hat, aber wo ja auch klar war, wenn du bei Daimler oder so die Leute agitiert hast, musstest bei VW danach nicht antreten. Ja. Also so, die haben gewusst, welche Leute. Ja, und auf solchen Listen bist du ja ganz offensichtlich auch gestanden. Ja.
Das zweite Mal habe ich den Personalchef auf eigene Faust eingestellt.
Ah, okay.
Das kam später raus und hat das dem Rainer den Kopf gekostet. So kam der in die
Das glaube ich gerne.
Und dann haben sie mir ein Jahr ums andere verarscht. Und dann bin ich mal zum Vorstand nach Stuttgart gegangen, zum Personaldirektor. Der war katholisch und war ansprechbar in der Richtung, sagen wir mal so. Aber ich war natürlich längst verbrannt. Aber unter der Maßgabe, dass der Betriebsrat zustimmt, das war eine Frage, weil der Betriebsrat war mir gegenüber ablehnend. Die haben natürlich sofort gemerkt, wo ich drin war, dass ich am dritten Tag schon zu viel über sie weiß, weil ich zu nah an den Menschen war, ganz klar. Und von daher war das also eine unglaubliche Aversion am Anfang. Auch IG Metall hier wurde hier mal im Gewerkschaftshaus verhört, also regelrecht verhört, Wer bist du, was machst du und so. Das hat gedauert, bis über die Basis, also Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die den Vogel gezeigt haben, was macht er denn da für einen Blödsinn, der kämpft doch mit an unserer Seite. Und über die Basis und vor allem über die großen Arbeitskämpfe, dann 74 und später, haben wir den Durchbruch geschafft als Betriebssorge und bei den Gewerkschaften, also vor allem bei der IG Metall.
Ist das Steinkühlerpause und sowas oder was ist das?
Ja, da war ich sogar im Betrieb bei der Steinkühlerpause. Ja. Mit dem bin ich im Nachgang natürlich eng befreundet gewesen. Jetzt ist der Faden auch wieder einfach abgerissen durch Pension. Steinkühlerpause habe ich am Ort der Arbeit selber miterlebt. War für mich ein gewaltiger Zugewinn, weil jetzt waren wir Pausen da, mit den Leuten zu reden. Denn vorher war nur immer diese kleine Pause und da kamen sie immer gewetzt und eine Frage und dann wieder weg, zurück. Mir ging es ja auch nicht anders. Und da war mehr Kommunikation dann möglich. Ne? Aber IG Metall, das ist also ein Roman für sich. Ja. Einmal haben sie mir unsere Vertrauensleuteversammlung rausgeschmissen. Vom Timer. Ich saß ganz hinten. Also die Kollegen haben gesagt, komm doch mal mit. Gell. Ich war aber längst Mitglied von ÖTV. Ne? Aber spielt keine Rolle. Und vorne gingen die Köpfe rum und auf einmal kommen 2 von der Sorte. Ja, das kann ich heute alles also recht humorig behandeln.
Mal ganz praktisch betrachtet, was macht man als Betriebsversorger?
Genau,
das ist, glaube ich, auch noch sehr interessant. Also ich hab da zum Beispiel gar keine Vorstellung
von,
deswegen wäre mal spannend, das von jemandem zu hören, der das auch so lange gemacht hat.
Also die erste Adresse sind immer Betriebsräte, Betriebs- und Personalräte. Die habe ich systematisch also durchbesucht, wenn einer da war. Da kommst du schon auf das Thema, dass ja viele Betriebe gar keinen haben. Dort sieht man noch alt aus. Aber wo Betriebsräte sind, haben wir die richtige Klingel in der Regel gefunden. Wir, meine ich jetzt schon, wir waren dann bald 2 und 3, kleine Gruppe von Betriebsversorgern an den anderen Standorten, Ulm und später in Heilbronn. Jetzt am Samstag haben wir den Heilbronner Kollegen verabschiedet. Also es reicht auch relativ weit zurück. Und bei Betriebsräten war ein riesiger Überraschungserfolg. Ja, ein Pfarrer, das kann doch nicht sein. Einen hat mal all seine Kollegen zusammengerufen, komm jetzt schnell, da hat sich ein Pfarrer verlaufen. So fremd. Schön. Also wir werden als Kirche nicht einmal in der Arbeitswelt vermutet. Ja. Und jetzt kommt einer leibhaftig daher. Und meistens war es so, also dass sich daraus schon eine sehr intensive menschliche Beziehung entwickelt hat. Je nach Stand vom Betriebsrat hat er uns in den Betrieb mitnehmen können. Manchmal führt er den Weg über ein Personalbüro oder wie auch immer. Aber so ist man langsam in die Betriebe reingekommen. Und dann waren die Arbeitseinsätze, ich war 6 Mal immer wieder als Arbeiter, 3 Mal bei Daimler, 3 Mal in kleineren Betrieben noch. Und so entwickelt sich einfach ein Kontaktnetz. Und die Betriebsräte haben uns auch dann relativ schnell das Problem Problemleute zugeführt. Mhm. Das war damals nur weniger die Arbeitslosigkeit, obwohl 1974, ich habe gerade begonnen, in der Ölkrise war schon relativ kritisch, gell? Aber einfach Leute, die überfordert waren, soziale Probleme. Und unser Spektrum reicht eben hinein ins ganze Soziale, ins Menschliche, auch ins Seelsorgerliche hinein. Das haben die Gewerkschaften auch relativ schnell erkannt. Da kommt ein weiterer Kreis bei denen hinzu. Und neu entwickelt sich eine Beratungsebene raus. Und meine Intention war dann vor allem relativ schnell, Gruppen und Kreise zu bilden. Mhm. Ist auch gelungen, relativ schnell ein Daimler-Treff mit Schicht- und Akkordarbeiterinnen und Arbeitern am Samstagabend, Schicht, nur Samstagabend, jahrzehntelang. Und zum Schluss 30, 40, 50 Leute durchaus, am Anfang ganz mühsam. IBM hat halt einen Ansatz, dann mit Hilfe von Frauen, berufstätige Frauen war ein Ansatz, dann Technik und Ingenieure, die damals arg gelitten haben unter dem Dual Use, also dass sie Programme und schreiben, die eben so und so verwendet werden können.
Also auch militärisch?
Ja, auch militärisch verwendet werden können. Und so haben wir, hat sich ein Spektrum gebildet von Gruppen und Kreisen, an denen ich teilgenommen habe, die ich aber versucht habe, dass sie autonom natürlich handeln. Es kamen dann die Arbeitskämpfe als ganz wichtige Stationen, wo wir dann auch politisch wahrgenommen wurden. Mhm. Und erste große Konflikte, also ein großer Konflikt war die Schließung des Reparaturwerks, des US-Reparaturwerks in Böblingen, das dem Daimler gehörte. Und da rührt es her, warum ich beim Daimler so früh verschissen war. Weil ich hier natürlich gleich mit in die Front eingetreten bin. Die sollten ohne Sozialplan abgehalftert werden. Ja, ja.
Okay.
Und war ein riesiger Kampf für Sozialplan. Und der ist in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Und auch meine Teilnahme dann, das hat sich dann schon natürlich im Blick auf Daimler negativ ausgewirkt. Aber umgekehrt war jetzt klar die Betriebssorge, wo die hinzählt und hingehört in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Am Anfang war ich natürlich fast nur umzingelt. Ja. Die Kirchengemeinden natürlich weit weg wollten von mir gar nichts wissen. Und auch das Misstrauen, wieso braucht die Arbeitswelt einen Pfarrer, die könnte so durchkommen, gell? Warum braucht man einen Pfarrer, der da hingeht? Dann die Zusammenleitung war so ein Widerspruch sowieso entstanden, das Ganze, gell? Dann die IG Metall permanent an der Wade. Also es war nicht so ganz einfach. Aber nachdem sich immer mehr Basis gebildet hat, Menschen, die einfach mitgehen, und, hat das Ganze dann einen riesen Durchbruch genommen. Und wir haben dann das Stellung bezogen, wurden parteiisch wahrnehmbar. Und haben gleichzeitig auch im Raum der Diözese nun den Bischof gewinnen können in einer Vorsicht, ob man mal Betriebssorge noch ein bisschen ausbaut. Und der damalige Bischof hat zumindest zugeschaut, was kommt denn da oder was machen die Arbeitgeber. Und alle haben uns immer wieder angeklagt. Wir waren permanent also auch im Verteidigungsmodus. Gell? Aber an der Basis hat sich gleichzeitig also einfach eine massive Solidarität entwickelt. Und es gab damals noch den Unvereinbarkeitsbeschluss vom DGB. Mhm. Mhm. Also es durften keine DGB-hauptamtliche Kircheneinladung in Folge leisten. Ja.
Wow.
Ja, ja.
Und, das überrascht mich jetzt tatsächlich.
Ja, ja. Und mein Ziel war natürlich, dass diese Gruppen und Kreise natürlich sehr schnell mit DGB, auch mit Kompetenz in Berührung kommen. Mhm. Und einige haben sich dann wirklich also den Mut genommen von den Hauptamtlichen, sind gekommen in die Gruppen. Gell. Durften dann in Stuttgart gar nicht sagen, wo sie waren und was sie getrieben haben. Wir haben subversive Treffen mit Hauptamtlichen Gewerkschaften gemacht. Gell. So war es am Anfang noch. Das alles ist Schnee von gestern, aber man muss den langen Weg sehen. Und ich war über die Prägung durch die CRJ intellektuell zumindest imstande, das einzuordnen auf dem Hintergrund der Skandalgeschichte, Kirche, Arbeiterschaft. Mhm. Können die ja eigentlich gar nicht anders reagieren. Und gerade die Funktionärsausbildung bei der IG Metall, die waren ganz stark. Von Nell Bräuning, ein ganz großer verstorbener Soziallehrer, geprägt. Also die kannten sehr wohl die Lehraussagen der Kirchen und stellen fest, dass die Kirche die nicht lebt. Mhm. Und das habe ich volle Kanne abbekommen. Gell? Volle Kanne, ja. Und ich habe anders geworden, ja.
Wir müssen leider langsam zum Ende kommen.
Ein paar Minuten, haben
wir noch. Ich will auch noch. Ich habe mindestens eine Frage, die auf jeden Fall geklärt werden muss. Und zwar, ich bin zuständig eben für die Kreise Esslingen-Göppingen unter anderem und habe da auch eine Erbschaft, die, meine ich, teilweise auf deine Arbeit zurückgeht. Und das will ich endlich mal feststellen, weil wir sind uns nämlich alle nicht sicher. Und das ist die offene Begegnungstagung Kirche und Gewerkschaft. Die organisiere ich seit 7 Jahren mit. Ich habe jetzt, nicht wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber während wir sie aufnehmen, was letzte Woche am Freitag, habe ich zum Beispiel mit dem Landesbischof Gohl eine Debatte geführt. Also wir beide über künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. Ja, ja. Also du siehst, das ist eine lebendige Traditionslinie. Wir wissen auch, dass der Tom Bittner, den du ja auch noch gut kennen wirst, das auf jeden Fall mitinitiiert hat. Aber es gibt auf jeden Fall jedes Jahr die lange Tradition, dass wir immer damit anfangen. Wir wissen nicht ganz genau die Entstehungsgeschichte dieser offenen Tagung und wann die begonnen hat. Falls du Licht ins Dunkel bringen kannst, das würde mich auf jeden Fall interessieren.
Das war der evangelische Dekan. Kann mich hier nicht mit falschen Pferden schmücken. Der war auch schon vor meiner Zeit aktiv. Ein Dekan, der ganz stark so aus der pietistischen Ecke kam. Mhm. Aber was man immer auch jetzt nicht mehr wahrnimmt oder vergisst, dass der Pietismus eine ganz starke soziale Herkunft hat eigentlich. Und der war von der Seite her geprägt und hat also im Blick auf Arme und Arbeitswelt in Esslingen sehr früh Initiativen entwickelt. Und ich stand spätestens über Tom Bittner, aber auch über den Vorgänger schon, auf offene Gewerkschaften getroffen, ja, gestoßen. Ich bin zugestoßen später, war immer wieder dabei, ja, als Teilnehmer und Referent bei den Begegnungstagen. Aber das war dem sein Verdienst, ja.
Hast du eine Jahreszahl für mich?
Huch, also mit Sicherheit schon Ende der 60er Jahre.
Ende der 60er schon, okay, spannend. Dann ist es früher, weil wir haben wir haben eher gedacht, dass das so ein 68er Ding ist. Wenn, dann sehr knapp auf jeden Fall.
Ja, in der Richtung. Also ich habe schon vorgefunden, bin zum ersten Mal vielleicht 73, 74 darauf überhaupt erst aufmerksam geworden. Und was mir, ich war ja später dann Leiter der Betriebsseelsorge noch, da hatten wir bereits 10 Stellen, jetzt sind es 13. Da hatte ich natürlich, bin ich gescheitert in Esslingen. Ich wollte in Esslingen immer noch eine Stelle eröffnen. Göppingen ist nur gelungen und Esslingen fiel dann schon unter die Sparmaßnahmen. Also Esslingen hatte ich immer so ein bisschen mitbetreut und es gab dort einfach gute Leute auf Gewerkschaftsebene und auch von der KAB, die einfach hier dran geblieben sind am Ball, ja.
Was mich noch sehr interessieren würde, du hast ja schon gesagt, also es gab immer so, sowohl Spannung mit den kirchlichen Strukturen, aber auch mit den gewerkschaftlichen Strukturen. Heute habe ich sehr stark das Gefühl, ich habe da jetzt persönlich keine Berührungspunkte, aber ich habe heute das Gefühl, da gibt es eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis, eine gute Zusammenarbeit. Gab es da so einen gewissen Punkt, wo das ins Positive sich gewendet hat? Oder war das wirklich so ein ganz schleichender Prozess, sage ich jetzt mal?
Stimmt beides. Also die Punkte waren die Arbeitskämpfe und dann ging es einfach schleichend. Und vor allem über Leute aus von der Basis, Betriebsräte, die Gewerkschaft hier erstmal richtig informiert haben. Es war dann aber auch ein großer Generationenwechsel. Also so die alten Strategen waren weg und die Jüngeren waren einfach viel aufgeschlossen. Und daraus ist jetzt eine Partnerschaft, eine Freundschaft geworden, also Kollegialität. Das ist unglaublich. Ich war dann auch noch jahrzehntelang Referent bei Betriebsrätekursen von der IG Metall in Königswinter. Das waren Highlights. Früher in Scheidegg und dann in Königswinter, wo die IG Metall von Bundesebene aufgerufen hat, Betriebsräte sich mit katholischer Soziallehre und evangelischer Sozialethik auseinanderzusetzen. Da kommt man Esslingen nochmal in den Sinn. In Esslingen gab es natürlich neben dem Dekan auch eine sogenannte EAB, Evangelische Arbeitnehmerbewegung. Das waren alles Leute, Betriebsräte, arbeitende Menschen, die sich auch verbandsmäßig zusammengeschlossen haben, die in Bad Boll auf Seminaren waren. Die evangelische Industriearbeit und Industrieseelsorge war ja weiter ausgebaut wie jetzt bei uns und ist jetzt total im absinkenden Jahr, leider. Und diese EAB ist leider Gottes auch altersmäßig gestorben, aber die hatten das ganz stark auch.
Ich meine, was es ja immer noch gibt, ich war vor 3 Wochen oder so bei einem Schwerbehinderten-Seminar in Bad Boll eingeladen, weil mich der Albrecht eingeladen hat, den du auch kennen wirst von der evangelischen Akademie und habe da sozusagen mit Schwerbehindertenvertretung über künstliche Intelligenz diskutiert. Also auch da gibt es nach wie vor beides.
Ja, jetzt im Nachgang kann ich nicht dankbar genug sein für den Weg. Vor allem in dieser Arbeit der Betriebsseelsorge, da verbinden sich für mich theologisch 2 ganz wichtige Komponenten, nämlich die Mystik, ja, und die Politik. Und die Dinge sind ja im Laufe der Kirchengeschichte einfach auseinandergedriftet. Hier das Weltlichting und das andere, ein absoluter Quatsch. Und über die Befreiungstheologie, Leonardo Boff und alle anderen, kam dann jetzt diese Idee rein, die Dinge gehören zusammen. Also je tiefer man in Gott verwurzelt ist, umso politischer. Gibt's eine Formel, ja. Umso politischer muss man eigentlich sein. Und das war das, was mich in meinem Leben natürlich unheimlich bereichert und beglückt hat. Immer verbunden mit der Solidarität der arbeitenden Menschen, der Gewerkschaften. Dann natürlich auch dieses Teams, das wir gebildet haben. Wie gesagt, ich kam in meiner Leitungsebene damals auf 10 Stellen und jetzt haben sie sogar noch ausbauen können, so auf 13. Ja. Mhm. Und das trägt und das ist halt dann schon gewaltig.
Das klingt schon fast nach einem super schönen Schlusswort. Aber Paul, ich würde dir gerne nochmal die Gelegenheit geben, was wäre etwas, was du jetzt vielleicht auch nochmal in die Zukunft blicken, Leuten mitgeben würdest, die jetzt im Betrieb aktiv sind und sich da für ihre Interessen einsetzen wollen?
Was ich mitgebe, ist einfach der Kampf um Wert und Würde. Ja, wir sind wer, aufrechter Gang, geht nur über Solidarität. Also in dieser Mixtur, meine ich, müssen arbeitende Menschen sich finden, dann werden sie auch fähig, um Stand zu halten und zu kämpfen. Und im Kapitalismus ist es so, wir kriegen nichts geschenkt, also wir müssen alles abtrotzen, abkämpfen, was uns gehört. Und das wird heute leider Gottes von vielen gar nicht mehr gesehen, ja. Aber Kapitalismus wird jetzt natürlich wieder erneut seine zerstörerische Kraft auch weltweit entfalten. Und wenn hier nicht eine starke Arbeitnehmerschaft, ja, also kämpft und abtrotzt, was ihre Sache ist, dann wird die Arbeiterschaft natürlich einfach marginal und abgleiten. Und wenn wir jetzt wieder Arbeitslosigkeit bekommen, kommen alle diese Schwächungsmomente wieder hinzu. Also standhalten, durchhalten in Solidarität. Wir haben Wert und Würde und das ist unverzichtbar.
Paul, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch für die Einladung. Vielen Dank.
Vielen Dank für alles, was du bislang getan hast. Danke, dass du heute hier warst. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Ciao.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.